Diesen Sonntag fängt unsere Predigtreihe an. Ich habe uns ja gesagt, dass wir über ein Thema mal nachdenken wollen, was das Wort dazu sagt. Und das Thema ist ein Thema, was die Menschheit schon so lange beschäftigt. Und zwar Leid und Krankheit. Und was sagt die Bibel dazu? Ich möchte euch sagen, dass wir diesen Sonntag anfangen. Nächsten Sonntag ist die Segnung. Und danach haben wir noch zwei Sonntage. Und dann werde ich die nächsten Themen haben. Also ich brauche drei Sonntage, heute und noch zwei andere. Ich habe das aufgeteilt in drei Teilen. Heute werden wir etwas hören im Teil 1 über das Thema die Wurzel aller Krankheit, alles Todes und des Leids. Hat jeder, der krank ist, besonders gesündigt? Und Krankheiten im Alten und im Neuen Testament. In Teil 2 beim nächsten Gottesdienst werden dann das Thema sein, Heilung definieren. Heilung im Alten und im Neuen Testament und die Bedeutung. Und Vorsicht, der Teufel ahmt nach. Und das letzte Thema an diesem zweiten Teil wird sein, was bedeutet Jesaja 53 und andere Bibelstellen für uns heute, wo es darum geht, zum Beispiel, dass Jesus die Krankheit getragen hat am Kreuz. Und im letzten Teil, Teil 3, am letzten Sonntag dann, so Gott will, werde ich etwas sagen über das Thema, wie gehen wir mit Jakobus 5, wo wir Anweisungen bekommen, wie wir mit Krankheit in der Gemeinde umzugehen haben, wie gehen wir darin praktisch um? Dann die Frage, darf ich zum Arzt gehen als Christ und darf ich Medikamente nehmen? Sagt die Bibel dazu was? Und das Letzte, gibt es irgendwann für uns eine Zeit ohne Krankheit, ohne Tod und ohne Leid? Und wie wird das aussehen? Ich möchte noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns verheißen hast, dass wo zwei und drei versammelt sind, dass du mitten unter bist. Und wir möchten dich herzlich willkommen heißen, Herr, in unsere Mitte. Und wir brauchen deine Gnade, dass du uns die Augen öffnest, und durch den guten Heiligen Geist die Schrift erklärst. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du dich heute hier verherrlichst. All das, was du in der Vorbereitung mir geschenkt hast, ist alles nichts wert, wenn du es nicht lebendig machst. Und darum flehen wir dich an, dass du uns gnädig bist. Danke, dass du jetzt die Regie führst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Es gibt zwei Bücher, die möchte ich euch ganz herzlich empfehlen. Der Gottesdienst wird heute 5 Minuten länger gehen, weil das ein Lehrthema ist, da brauche ich immer ein bisschen mehr Zeit. Ein Buch möchte ich euch empfehlen von Fritz Laubach. Ich weiß nicht, ob es noch zu kaufen gibt. Das Buch heißt Herr, heile mich. Eines der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, über das Thema Heilung. Und biblisch sehr gut ein Fundament im Wort Gottes. Dann ein zweites Buch, was ich euch auch herzlich empfehlen kann, von Randy Alcorn, das Thema Warum lässt Gott das Leid zu? Ein sehr gutes Buch. Dieses Buch hat mir in manchen Punkten neu die Augen geöffnet. Und ihr werdet merken, dass ihr heute Dinge hört, die habt ihr noch nie in euer Leben gehört. Der Beschenkteste ist immer der, der sich vorbereitet. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so intensiv vorbereitet wie für dieses Thema. Noch nie hat mich eine Bibelarbeit so herausgefordert. Aber ich bin auch noch nie so innerlich gesegnet worden vom Herrn. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Am Anfang zur Einleitung eine wichtige Frage. Das Thema ist hier Leid und Krankheit. Was sagt die Bibel dazu? Und da macht dieser Randy Alcorn eine interessante Aussage. Die Bibel beschäftigt sich mit der Frage, wann das Böse entstand, aber nicht wie. Nochmal der Satz. Die Bibel beschäftigt sich mit der Frage, wann das Böse entstand, aber nicht wie. Der erste Punkt in diesem heutigen Thema ist, die Wurzel aller Krankheit und des Todes und des Leids. Wo ist das eigentlich her? Wo kommt das her? Und da müssen wir sagen, das Erste, was auffällt, was die Bibel uns lehrt, ist, dass das Böse daran schuld ist, Satan und die Dämonen. Jetzt kommt nochmal ein wichtiger Satz. Gott ist nicht der Urheber des Bösen, aber er ist der Autor einer Geschichte, die das Böse umfasst. Habt ihr das verstanden? Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Nicht, dass wir Gott die Schuld geben. Ja, du hast es ja gemacht. Aber er ist der Autor einer Geschichte, die das Böse umfasst. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, wenn wir uns über das Thema das Böse, Satan und die Dämonen beschäftigen. Gott erschuf nicht Satan und die Dämonen. Habt ihr das gehört? Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr damit umgeht. Gott erschuf nicht Satan und die Dämonen. Wenn ich diesen Satz so stehen lassen würde, dann würden jetzt einige bestimmt zu Recht sagen, wieso? Wer hat die denn sonst geschaffen? Hört gut zu, wie wichtig es ist, auch zu definieren. Vielmehr erschuf Gott Luzifer, was Lichtträger heißt, und andere gerechte Engel, die sich später entschieden, gegen ihn zu rebellieren, und dabei wurden sie zu Satan und Dämonen. Habt ihr das verstanden? Gott schuf auch die Engelswelt, und Satan ist ein Fürst dieser Engel. Im Lateinischen Luzifer heißt Lichtträger. Als Gott ihn schuf, schuf er ihn nicht als Satan. Das ist wichtig zu wissen. Die abgefallenen Dämonen, die abgefallenen Engel, die die Bibel Dämonen nennt, wurden nicht als Dämonen erschaffen, sondern als Lichtengel. Als Gott im 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, als er die ganze Schöpfung sich anschaut, da sagt Gott, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Besser geht's nicht. Wir wissen aus den Psalmen, dass Gott auch die Engel geschaffen hat. Jetzt ist es ganz wichtig. Wir müssen uns jetzt beschäftigen mit dem, der verantwortlich ist für das ganze Böse, mit Satan selbst. Es gibt zwei Bibelstellen im Alten Testament, wo sich alle Bibelausleger einig sind, oder die meisten, die ich kenne, sich einig sind, dass das ein Bild ist für Satan ehemals als Lichtengel. Die erste Bibelstelle finden wir in Jesaja Kapitel 14 ab Vers 12. Da steht, wie bist du von Himmel gefallen, du Glanzstern. Wörtlich steht da im Lateinischen Luzifer. Da kommt der Name auch her. Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Hier gibt die Bibel uns ein Einblick in den Himmel, bevor Menschen überhaupt erschaffen wurden. Bevor Luzifer Satan wurde. Wir sehen also hier, dass Satan ein Lichtengel war. Voller Schönheit. Da komme ich jetzt zur zweiten Stelle zu. Die zweite Stelle, die uns die Bibel nennt, ist im Propheten Hesekiel Kapitel 28, ab Vers 12. Und da steht, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Du warst ein vollendeter Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteiner jeder Art war deine Decke, aus Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onis und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen. An dir, an Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns füllst du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub. Aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Bibelleser wissen aus Offenbarung 18, Vers 14 und andere Stellen, dass unter den feurigen Steinen der Altar Gottes gemeint ist. Satan, ehemals Luzifer, hat die dichteste Stellung gehabt vor dem Thron mit. Er war direkt am Altar Gottes, unter den feurigen Steinen, das ist dieses Bild. Und er gehörte zur Engelsgruppe der Cherubs, die besonders für Gottes Hoheit zuständig sind. Wir wissen, als der Sündenfall kam, versperrte ein Engel mit einem Schwert den Zugang. Das war ein Cherub. Auf der Bundeslade, die Mose im Geiste erblickte, in einer Vision im Himmel, da waren auf dieser Bundeslade, in diesem Allerheiligsten, wo sie stand, der Sühnedeckel und zwei Cherubs guckten darauf. Die Cherubs sind die Verwalter der Gerechtigkeit Gottes. Ich würde so sagen, es ist mit die höchste Armee, die Gott hat. Und er war der Oberste. Das ist wichtig zu wissen. Diese Position hatte er gehabt. Jesus sagt in Lukas Kapitel 10, Vers 18, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Fallen. Das deutet wohl auf diesen Fall hin. Und die Dämonen, die ehemals Lichtengel war, wie Satan selbst, von denen wird auch interessant was berichtet, nämlich in Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 19, und da steht, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Die Dämonen glauben? Sind die gläubig? Ja, sie glauben. Sie wissen, dass es Gott gibt, weil er sie geschaffen hat. Die Dämonen wissen, dass es Gott gibt, weil er sie geschaffen hat. Und sie kennen ganz genau, und da werde ich nachher noch drauf kommen, was ihr Schicksal ist. Das müssen wir wissen, bevor wir überhaupt auf diese Erde blicken. Wir müssen hineinblicken in die Ewigkeit, vor der Grundlegung der Welt, was ist da gewesen? Und das ist wichtig zu wissen, bevor wir die größte Tragödie betrachten, die es je gegeben hat, nämlich der Sündenfall. Wir werden das nie verstehen, wenn wir diese Blicke nicht verstehen. Es gibt verschiedene Begriffe für Satan. Diabolos wird er genannt im Griechischen. Wisst ihr, was es bedeutet? Der Durcheinanderbringer. Noch ein Wort im Lateinischen, Kosmokrator, der alles durcheinander bringt. Die Bibel nennt ihn auch laut Johannes 8, 44, der sagt der Herr Jesus, dass der Satan der Vater der Lüge ist. Wir kommen nachher zum Sündenfall. Sollte Gott gesagt haben? Fragezeichen. Stellt euch mal vor, wir würden in einer Welt ohne Lüge leben. Was für ein Segen. Wie oft hat die Lüge in dein Leben dich ruiniert? Wie oft hast du Schuld und Sünde in dein Leben angehäuft durch Lüge? Leute, die in Süchten sind, spielsüchtig sind, drogensüchtig sind, alkoholsüchtig sind, sind mit die Größten, die sich immer wieder selbst belügen. Keiner belügt sich so oft wie süchtige Menschen. Ich weiß, von was ich spreche. Die Bibel nennt Satan den Vater der Lüge. Wie viel Geschwätz wird verbreitet, oft Unwahres, was uns kaputt macht auf dieser Welt. Wer ist der Vater der Lüge? Er. Die Bibel nennt ihn laut Offenbarung 12, Vers 9, da nennt sie ihn der Drache, die alte Schlange. Wieso die alte Schlange? Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Das erste Buch Mose ist am Anfang. Die alte Schlange aus dem Paradies. Er nahm dort die Gestalt einer Schlange an und verführte. Dann nennt der Herr Jesus ihn laut Johannes 14, Vers 30, Jesus nennt Satan den Fürsten dieser Welt. Den Fürsten dieser Welt. Für Jesus hat der Satan eine andere Position als der Bundespräsident oder der Bundeskanzler oder der Papst oder wer auch immer. Wir müssen verstehen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir dieses Leben überhaupt nicht. Deswegen hat Gott uns diese Schrift gegeben. Er wird laut Offenbarung 12, Vers 20 genannt, der Verkläger der Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor Gottes Thron verklagt. Du hast einen Staatsanwalt, der ständig gegen dich protestiert, Satan. Ich werde nachher darauf hinkommen, was das bedeutet, konkret. Die Bibel sagt, er ist ein Verkläger. Wenn du andere Menschen, Offenbarung 12, Vers 10, wenn du andere Menschen ständig verklagst, machst du dich eins mit ihm. Wir dürfen unsere Meinung haben. Wir dürfen uns auch klar positionieren. Aber nicht hetzen. Nicht verklagen. Einer ist der Verkläger. Das langt, dass es den überhaupt gibt. Musst du nicht auch mitmachen. Er wird der Verkläger genannt. Und um das Ganze rund zu machen, nennt die Bibel ihn in Matthäus 13, Vers 19 das Böse. Das Böse. Das heißt, alles, was böse ist auf dieser Welt, alles hat den Ursprung in ihm. Schau mal in dein Leben. Wie viel Böses hast du schon getan? Dir selbst, anderen Menschen. Manche Menschen sagen, ich bin noch nicht unter der Herrschaft des Satans. Was soll der Quatsch? Ich bin ein eigener Mann und Frau und so. Aha. Dann guck mal dein Leben an. Wer leitet dich? Wer leitet dich? Die Wurzel aller Krankheit, Todes und Leids. Es gibt den sogenannten vierfachen Sturz des Satans. Habt ihr da schon mal was gehört von? Ich habe euch gesagt, wir hören heute etwas, was ihr vielleicht das erste Mal in eurem Leben hört. Die Bibel nennt uns vier Bereiche, wo er stürzt. Der erste Bereich, laut Jesaja 14, 12, ist der Satan vom Himmel hinabgeworfen worden in den Luftbereich. Das ist der erste Sturz. Vom Himmel in die Luft. Epheser 6. Wir haben nicht zu kämpfen mit dem Fleisch und Blut, sondern mit den Fürsten, Mächtigen in der himmlischen Welt. Das Zeit, die Luft. Ganz kurz mal bitte. Lass mich kurz weitermachen. Offenbarung 14, 12. Satan stürzt vom Himmel, bevor die Erde schuf. Nicht erst danach. Denn als Adam und Eva geschaffen wurde, war er ja schon da. Woher kommt denn sonst die Schlange? Er war vorher schon da. Er wurde rausgeschmissen aus dem Himmel. Das war der erste Sturz. Der zweite Sturz, den lesen wir in Offenbarung 12, Vers 9. Wisst ihr, was da steht? Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Das hat noch nicht stattgefunden. Das findet statt, wenn die Gemeinde entrückt ist und auf dieser Erde der Antichrist sein Reich baut. Wo Jesus sagt, es wird eine Zeit sein, die es nie vorher und nie nachher geben wird. Wir haben jetzt schon Satan greifbar genug, denke ich manchmal, oder? Aber dieser zweite Sturz hat noch nicht stattgefunden. Das wird alles hundertfach schlimmer wie jetzt. Die Offenbarung sagt, dass die Leute vor lauter Böse ihre Zungen zerbeißen und sie wünschen sich den Tod und sie können nicht sterben. Und sie schreien, Berge fallt über uns. Das heißt, der erste Fall, Satan stürzt vom Himmel in die unsichtbare Welt. Der zweite Fall, von der unsichtbaren Welt direkt auf die Erde. Der dritte Sturz des Satans lesen wir in Offenbarung 20, ab Vers 1 und 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss hinter ihm zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesen muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Vom Himmel in die unsichtbare Welt, von die unsichtbare Welt auf die Erde, von die Erde in den Abgrund. Noch nicht die Hölle, aber der Abgrund. 1000 Jahre. Was sagt die Bibel? Wer verführt die Nation, ständig Kriege zu machen? Wer? Wer ist der Urheber aller Kriege? Es ist Satan. Und der letzte Fall, Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist, und sie wurden Tag und Nacht gepeinigt in alle Ewigkeit. Jetzt geht er von den Abgrund in die Hölle. Die ersten Bewohner der Hölle sind das Tier, der falsche Prophet und Satan. Und dann kommt Offenbarung 20 ab Vers 11, das große Gericht. Und dann kommen alle Verlorenen, alle Menschen, die Jesus abgelehnt haben, alle Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, die kommen dann in die Hölle. Vielleicht denkst du, hast du eine Marme, wir leben im 21. Jahrhundert und du redest von der Hölle. Die Hölle gibt's. Wisst ihr, dass kein Mensch, kein Gläubiger hat mehr über die Hölle geredet als Jesus? Man stellt Jesus immer dar als so einen liebenden Gott mit Zuckerwattenhaar oder so. So ein Kuschel-Jesus, den gibt's nicht. Den hat der Teufel dir eingeredet. Die Bibel sagt, es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes ohne Vergebung zu fallen. Du kannst hier so ein großes Mundwerk haben gegenüber Gott und kannst dich über ihn erheben. Du wirst eines Tages vor ihm knien, mein Freund und meine Freundin. Und dann wird dir dein Lachen vergehen und ich hoffe, dass du Jesus als Retter hast, sonst wirst du fürchterlich in die Hölle kommen. Und das wünsche ich dir von Herzen nicht. Unser Gott ist heilig. Wir haben gar keine Ahnung von der Gottesheiligkeit. Wir würden ganz anders unser Leben ausleben. Der Satan wird dann in der Hölle gequält. Es steht, er wird gepeinigt. Manche sagen, ja, der spielt ja Skat und hört da Disco-Musik. Nee. Das sind Märchengeschichten. Die Bibel sagt, dass Satan gequält wird in der Hölle. Und zu Recht. Satan bekämpft uns Gläubige. Das lesen wir in Epheser 6, Vers 10 bis 18 und 1. Petrus 5, Vers 8. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Du kämpfst nicht mehr gegen Menschen. Wenn Menschen dich ärgern, steckt dahinter der Feind. Kämpf nicht mehr mit Menschen. Hör auf, Menschen zu beleidigen. Es ist der Feind, der dich rebelliert. Es ist der Feind, der dich angreift. Gib es Gott ab. Sag, Herr, mit dieser Situation meines Lebens komme ich nicht klar, übernimm du das. Dann bist du schlau. Dann übergibst du das in die Hände, der auch wirklich was bewirken kann. Du kannst gar nichts bewirken. Das Einzige, was du bewirken kannst, ist Streit und Zank und Unruhe. Gib es in die Hände des Herrn. Und sag, Herr, ich komme damit nicht klar, aber du. Was machst du in dem Moment? Du stellst dich unter Gott. Und der, der sich unter Gott stellt, ist demütig. Und den Demütigen lässt es der Herr gelingen. Und du haust Satan eine indirekte Ohrfeige, wenn du dich demütig vor Gott niederkniest. Der Satan will dich locken und will zeigen, na komm, mach doch ruhig, Maus, mach mal was. Und wir wollen uns oft selbst rechtfertigen. Wie oft hast du schon dein Leben kaputt gemacht, weil du mit deinem Kopf durch die Wand wolltest? Aber in der Demut vor dem Herrn zu knien, zu sagen, Herr, ich pack's nicht. Aber du kannst es machen. Und da ist es in richtigen Händen. Satan bekämpft gläubige Menschen. Und das Verrückte ist, dass Gott nicht alles von uns wegnimmt. Und diesen Kampf, wann kämpft er gegen uns? Einmal in der Woche? Jeden Tag. Weißt du, wenn du keine Angriffe mehr kriegst, dann frag dich überhaupt, ob du noch auf dem Weg bist. Gestern habe ich mich vorbereitet im Gefängnis für ein ganz anderes Thema. Und ich sitze da und plötzlich bekomme ich Schmerzen, die ich selten in meinem Leben hatte. Ich habe fast geweint vor Schmerzen. Ich wollte das nur nicht so zeigen. Ich habe nur gebetet, hey, ich halte das nicht mehr aus. Das ging so 5 Minuten. Ich habe das Gefühl gehabt, als wenn einer mit einem Spaten und einem Beil in meinen Magen reintretet. Ich konnte das kaum aushalten. Und ich wusste auch den Grund nachher. Plötzlich sagt der Junge zu etwas, ich würde mal gerne etwas hören, wie das ganze Leid und das Böse kommt. Und dann habe ich ihn diese Predigt gehalten, die ich euch jetzt halte, in Kurzformat. Als ich angefangen habe, das erste Wort zu sprechen, habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Das war ein satanischer Angriff. Aber wer ist Sieger? Jesus. Satan verführt die Gemeinde. Das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 1 bis 15. Wo Paulus sagt, ich habe Angst, dass ihr wieder eingefangen werdet. Ich habe euch hingestellt, rein vor dem Herrn. Ich habe Angst, dass der Feind euch wieder macht. Und dann steht dort, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels das Licht an. Er verführt. Und da ist er am gefährlichsten. Satan kommt in der Endzeit nicht mit 3 Sechsen auf den Kopf. Er kommt in der Endzeit mit der Schlachterbibel oder mit einer Elberfelder. Er kommt mit Büchern von Leuten, die wir schätzen. Er kommt fromm. Er kommt so fromm, dass Israel 100%ig überzeugt ist, er ist der Messias. Bist du dir sicher, dass du nicht verführt wirst? Ich habe Angst, verführt zu werden. Und darum halte ich mich an das Wort und klammer mich an Jesus und bin da, wo Gottes Wort gepredigt und gelehrt wird. Ich halte mich nicht für stark genug, zu glauben, dass ich alleine in mein Glaubensleben durchkomme. Vielleicht ist das der Grund, warum du schon eingeschlafen bist. Donnerstag, Erbauungsstunde, Bibelstudium und Gebetsstunde, das müsste uns eigentlich unter den Füßen brennen. Wir müssten loslaufen. Wenn wir ankommen, müssen wir sagen, endlich geht die Stunde los. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, zeigst du, dass du schon verführt bist. Der Teufel hat dich schon längst zum Einschlafen gebracht. Du hast schon Narkose. Ich hoffe, dass du aufwachst. Sonst gibt es ein böses Erwachen eines Tages. Ob ihr mich nach der Predigt noch mögt oder nicht, das macht mir nichts. Ich stehe eines Tages vor Gott. Und ich möchte euch nicht hier Honig unter den Mund schmieren. Und ihr seid eines Tages vor dem Thron. Und dann wird Jesus noch mal ganz anderes Gewicht legen. Da sind meine Worte lächerlich. Ich möchte mich nicht schuldig machen, dass ich hier stehe und Rücksicht nehme, weil ich euch gerne habe und weil ihr meine Familie seid. Und dann müsst ihr von Jesus etwas anderes anhören. Und das Schlimmste, was aus dem Munde des Herrn dann kommen müssen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Macht das endlich mal klar mit Jesus. Satan verführt die Gemeinde hinterlistig, fromm. Und die Dämonen wollen Menschen zerstören. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann gibt es zum Beispiel mehrere Bibelstellen. Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Johannes Evangelium Kapitel 13, 27 bis 30. Was ist da passiert? Einmal ist ein Mann besessen, der Gadarener. Eine Legion von Dämonen. Was macht der Mann? Er schlägt sich mit Steinen. Er lebt in Grüften. Selbstzerstörung. In jeder Sucht steckt Selbstzerstörung. Wir zerstören uns selbst, indem wir Drogen nehmen, indem wir durch Spielen unsere Nerven kaputt machen, indem wir durch Trinken unsere Leber kaputt machen. Es gibt auch Esssucht, dass manche Menschen so viel essen müssen, dass sie dann auch sich kaputt machen. Es gibt so viel Süchte. Wir zerstören uns. Dieses Zerstörerische ist ein Bild von dieser Macht der Dunkelheit. Diese Frau, die ganzen Jahre gebückt ging, die hat Probleme gehabt, gesundheitliche. Und bei ihr war das der Fall, dass es Dämonen waren. Ich sage damit nicht, das ist ein anderes Thema, da kommen wir noch zu, ob jede Krankheit jetzt dämonisch ist. Aber die Bibel sagt, dass es auch Krankheit gibt, die von Dämonie herführt. Das ist interessant. Als Jesus den Dämonen austrieb, stand die Frau ganz gerade vor ihm und konnte ganz normal leben. Und wisst ihr, was es wichtig ist? Satan will nicht, dass Menschen sich zu Gott bekehren. In 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, da steht, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, wer ist denn der Gott dieser Welt? Satan. Ich habe eben Jesus gehört. Ich habe gesagt, der Fürst dieser Welt ist Satan. Der Gott dieser Welt ist nicht Jesus. Das wäre schön. Dann würde die Welt aber anders aussehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn, die Gedanken verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist, nicht sehen. Wenn du nicht glauben kannst, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nichts von Jesus wissen willst, dann steht einer mit einer unsichtbaren Hand über dein geistliches Leben. Das ist der Teufel. Dir gibt dir jetzt vielleicht sogar Gedanken, Mensch, steh doch auf und geh noch, willst du diesen Idioten da vorne zuhören? Geh raus. Es war heute das letzte Mal, dass ich in die Stunde komme. Das erzählt er da von der Hölle, so ein Quatsch. Wenn du diese Signale momentan innerlich hörst, dann sitzt ein Gehirn da neben dir und flüstert. Diesen Kampf haben wir. Satan will nicht, dass Menschen sich bekehren. Er hasst dich abgrundtief. Satan hasst dich bis auf die Pest und er freut sich, wenn du auf seine Lügen reinfällst und du schön verloren gehst. Für ihn schön, für dich grausam und für Gott ein großes Schade. Gott kämpft aber auch um dich. Satan will nicht, dass Menschen sich bekehren. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, einen wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, dass dieser Satan ja in Form der Schlange beim Sündenfall war. Plötzlich kommt die Schlange. Sollte Gott gesagt haben? Ich musste so lange ausholen, damit ihr versteht, wer hinter dieser Schlange ist. Wie der tickt, wo der herkommt, was der kann und wo er herkommt. Das ist wichtig. Jetzt passiert etwas. Randy Alcorn sagt zu Recht, der Sündenfall, die erste menschliche Tragödie, wurde zur Mutter aller nachfolgenden Tragödien. Der Sündenfall hat alles runtergerissen. Der Mensch verlor die Gemeinschaft mit Gott. Er verlor das Paradies. Und wisst ihr, was dort steht? Das Bild kann man, oder dieses Wort kann man über jeden Menschen schreiben. Kain und Abel, der erste Brudermord. Durch die Sünde. Wisst ihr, was dort steht? Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlöge, der ihn finde. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod. Wisst ihr, was das Land Nod heißt im Hebräischen? Heimatlosigkeit. Weg vom Angesicht Gottes bist du heimatlos. Und diese Sehnsucht, die du in dein Leben hast, die du versuchst, in den Angebot der Welt zu stillen, dass du vielleicht denkst, Partys ist das Leben, Drogen ist das Leben, Feiern ist das Leben, coole Autos ist das Leben. Wenn das wirklich das Leben wäre, oh, dann würden alle Reichen und Prominenten die glücklichsten Menschen auf Gottes Erdboden und sie sind die Elendesten. Ich habe letztens erst über Amy Winehouse wieder diesen Bericht gelesen. Ich habe fast geweint vom Fernseher. So ein begnadigter Mensch, so eine große Künstlerin, elendig im Drogensumpf vor die Hunde gegangen. Ich habe mir so gedacht, hey, wenn die doch einen gläubigen Menschen gehabt hätte, wenn sie doch dich hätte gefunden und sie hätte für dich gesungen, was hätte diese Frau aus ihr Leben machen können? Und jetzt ist sie verloren, vielleicht. Ich kann nicht das letzte Wort über sie sprechen, aber was ich gehört habe, war sie nicht für Jesus sich entschieden hat. Und ich bin davon überzeugt, hätte sie sich für Jesus entschieden, wäre sie nicht dort gelandet, wo sie war. So viele Menschen, die scheinbar alles haben und heimatlos sind. Das ist das, was die Bibel sagt, im 1. Mose Kapitel 4, Vers 16. Wir sind alle wie Kain, die in ein Land Nod leben, der Heimatlosigkeit. Und erst wenn wir zu Gott zurückkommen, durch Jesus Christus, dann kommen wir wieder nach Hause, wie der verlorene Sohn. Der war wieder zu Hause. Dieser Sündenfall war die größte Tragödie. Wenn wir im 1. Mose Kapitel 3 lesen, dann ist das, was die Taktik des Satans ist, hinter Gottes Aussagen ein Fragezeichen zu machen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Fragezeichen. Satan stellt immer Gottes Wort in Frage. Das macht er grundsätzlich. Pass du in dein Leben auf, dass es ihnen nicht gelingt, das auch bei dir zu machen. Vielleicht sagst du, ich bin so einsam, Herr. Keiner ist bei mir. In meiner Bibel steht, ich bin bei euch alle Tage. Scheucht diese Lüge weg. Es stimmt nicht, dass ich einsam bin. Wisst ihr, was Bertha Iselmann gesagt hat? Jesus und ich, wir zwei, sind die stärkste Partei. Wilhelm Busch sagt, als ich im Gefängnis war, im Zweiten Weltkrieg, weil ich Jesus verkündigt habe und ich manchmal einsam mit Hunger und Schmerzen und Angst im Gefängnis war, da wäre ich fast wahnsinnig geworden vor Einsamkeit. Und dann kam er. Mitten in dieser Einsamkeit. Und dann hat er gesagt, dann habe ich diesen Jesus wieder erfahren. Als einen Hirten, als einen Gott, der so gewaltig ist. Er war greifbar neben mir. Und ich habe angefangen, Loblieder zu singen vor den ganzen Nazis. Und die haben geschimpft und geschrien und haben gegen meine Zellen gehauen. Und je doller sie geschrien haben und so mehr dagegen gehauen haben, desto mehr habe ich gepriesen. Großer Gott, wir loben dich. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Diesen Brudermord, da fing doch das ganze Theater an. Ne? Ist das nicht grausam, dass ein Bruder den anderen, ist schon schlimm genug, wenn Streit in der Familie ist, dass Geschwister sich nicht verstehen. Das ist auch schon ein Stück weit Hölle. Aber sich gegenseitig umbringen. Ich habe mir so in der Vorbereitung gedacht, Mann, was kann unser Herz alles belasten? Wir können unseren eigenen Bruder umbringen. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass mein Herz besser ist als keins. Zu was der Mensch alles fähig ist. In Römer Kapitel 5, Vers 12, da steht noch etwas. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Durch welchen Menschen? Durch Adam. Denn wie durch einen Menschen, diesen Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch dieses Versagen von Adam, sagt uns die Bibel, hat dieses Dilemma angefangen. Und wir müssen alle sterben. Ein Zeichen, dass wir alle sterben müssen, ist ein Zeichen, dass wir alle Sünder sind. Die Menschen, die überhaupt nicht, ich habe nicht gesündigt, die liegen jetzt irgendwo in Diebsteich oder keine Ahnung, Bild steht irgendwo auf dem Friedhof Ohlsdorf da. Und wir merken doch alle in unserem Leben, dass das nicht dazu passt, oder? Oder? Das letzte Mal, wo ich auf dem Friedhof war, da bin ich echt depressiv geworden, bin ich ehrlich, deswegen bin ich da gar nicht mehr hingegangen. Es gibt manchmal Phasen, da kann man das nicht mehr sehen. Ich bin das letzte Mal so runtergegangen, habe ich nur gesagt, Herr, komm doch wieder, dass die Gräber aufgehen, das hol uns nach Hause. Wir merken ganz tief in unserem Herzen, dass der Tod überhaupt nicht zu unserem Leben gehört, oder? Die Bibel sagt das. Und jetzt hört mal zu, was Fritz Laubach sagt. Wichtige Sätze. Krankheit ist Unordnung in leiblich-seelischem Bereich als Folge und Ausdruck gestörter Schöpfungsordnung. Gott hat den Menschen zur höchstmöglichen Lebensentfaltung bestimmt. Der Mensch aber von der Quelle des Lebens, von Gott, von der Gemeinschaft mit Gott abgeschnitten, wird zum Tummelplatz für alle lebenszerstörerischen Kräfte. Krankheit ist ein selbstzerstörerischer Akt der menschlichen Natur, dessen Wurzeln in dem gestörten Gottesverhältnis liegt, das wir Menschen von uns aus nicht wiederherstellen können. Und jetzt hört zu, jede Krankheit, und je älter der Mensch wird, umso bewusster kann es ihm werden, jede Krankheit ist ein Vorbote des Sterbens. Das ist das, was die Bibel sagt. Wo kommt die Quelle, wo kommt das her? Durch das Böse, durch den Sündenfall, durch Satan. Und die Diskussion, die wir haben, die kann ich ganz schnell beenden, deswegen habe ich das am Anfang nicht gemacht. Ja, aber wo kommt denn das Böse her? Ganz einfach, da gibt es eine ganz klare Antwort. Wir wissen es nicht. Keiner von uns kann von der Bibel beweisen, Wie ist das Böse plötzlich in das Herz von Luzifer, von diesen Lichtengeln gekommen, dass er zum Satan wurde? Müssen wir schweigen. Jeder versucht, das zu erklären, ist zum Scheitern verurteilt. Gott weiß es. Ich habe das gestern im Gefängnis habe ich das so gesagt. Gott ist ja Gott. Gott ist ja viel größer als wir. Von seiner Logik her sind wir alle dumm. Du kannst ein IQ haben von 500. Gegen Gott bist du dumm. Fürchterlich dumm. Ich habe das versucht so zu erklären. Stellt euch vor, wir haben ein normal gebildetes Kind. Es geht in die Schule, in die erste Klasse. Und ich versuche Ihnen zu erklären, was die Quantenphysik von Albert Einstein ist. Versteht er das? Selbst mit einem IQ von 200 versteht er das nicht, wenn er eingeschult wird. Ich glaube, dass wenn Gott uns das alles erklären würde, dann würde er reden Fachchinesisch für uns. Das wäre wie Zungenreden. Zaf, la, zaf, kaf, la, kaf. Wir würden gar nichts verstehen. Sieh mal, wo Gott schweigt und die Bibel schweigt, ist es wichtig, dass wir auch schweigen. Die meisten Sekten, die entstanden sind, sind Leute, die sind klüger als das Wort. Und ich sage jetzt etwas. Wir Christen neigen alle in dieser großen Gefahr zu stehen, dass wir uns frommer machen, als die Bibel es sagt. Manche Christen haben auf jede Frage eine Antwort. Ich könnte ihn manchmal verbannen auf die Insel Patmos. Da sind Menschen im Krankenhaus, da ist ein Kind im Sterben und dann hört man, ja, es muss alles an Gott vorbei. Ach so, dein Kind müsste mal da liegen. Weißt du, wir müssen einfach mal aufhören, dieses überdrehte, fromme Reden. Ich kann es nicht mehr hören. Also in meiner Gegenwart werde ich das verbieten. Ich werde diesen Christen rausschmeißen oder ich werde die Tür zumachen. Dieses ständig fromme erklären wollen. Ja, das verstehe ich. Ja, das sind Gottes Wege und so. Ach so, ja, ja. Hier redest du schlau rum. Und wenn du mal ein Geschäft 50 Euro weniger verdienst, dann beleidigst du Jesus schon. Und hier schlaue Reden springen über einen Vater, der gerade um das Leben seiner Tochter bangt. Du frommer Schwätzer. Lass uns mal lieber aufhören, nicht immer diese fromme Trommel zu rühren. Lass uns mal den Menschen, so wie es die Bibel sagt, wenn er weint, ihn umarmen und ihn in den Arm nehmen und sagen, ich kann nicht mehr als mit dir weinen. Ich verstehe Gott auch nicht, warum das so ist. Dieses kleine Kind, das dann in Hannover mit 5 Jahren aufgegeben ist. Mann, Leute, setzt euch doch mal da rein. Da sterbst du doch 1000 Tode. Ja? Uns langt das schon, was für Not wir momentan in unserer Familie haben durch meinen Schwager Angelo. Das langt schon für die Ewigkeit. Ja? Wir würden alles tun, das ungeschehen zu machen. Einmal das Rad zurückdrehen. Wie oft möchten wir das gerne, das Rad zurückdrehen, wir können es nicht. Ich kann nicht Halleluja singen, dass es so ist. Wäre ich ein Heuchler. Als Lazarus starb, hat Jesus auch nicht gesagt, Halleluja, Vater ist bei dir, jetzt kann er endlich deine Herrlichkeit sehen. Er hat bitterlich geweint. In meiner Bibel steht, weint mit den Weinenden und nicht seid überfromm zu den Weinenden. Weint mit den Weinenden, das haben wir verlernt. Wir wissen alles besser, wir haben auf alles eine Antwort. Wir sind Besserwisser, christliche Besserwisser. Wir sollten lieber ruhig sein. Manchmal sagen, ich kann das nachempfinden. Ach so, du kannst das nachempfinden. Wenn du gesund bist und jemand ist fürchterlich an Krebs erkrankt, das kannst du nachempfinden, das ist mir aber neu. Was kannst du nachempfinden? Du kannst gar nichts nachempfinden. Du sollst endlich mal auf den Boden zurückkommen. Und es endlich wieder lernen, was es heißt, mit dem Nächsten, mit deinem Bruder und deiner Schwester zu leiden. Ich habe auf so viele Fragen keine Antwort, Leute. Ich weiß ganz viele Sachen nicht, warum Gott manches zulässt und manches nicht. Verstehe ich ihn überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass Gott viel zu groß für mich ist. Das weiß ich auch. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ihr gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe so eine Stunde eingeplant. Wir sind ein bisschen später angefangen. Es ist diese Predigtreihe, die für uns so wichtig ist. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Was so besonders in Wohlstandsevangelium und Heilungsbewegungen aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung so kommt, wo man sagt, du bist krank, ah, dann hast du gesündigt. Oder du glaubst nicht richtig. Jetzt pass gut auf. Die erste Bibelstelle, die das absolut widerlegt, ist Johannes Evangelium Kapitel 9, die Verse 1-3. Da steht, Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind auf die Welt gekommen ist? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Das ist aber eine Ohrfeige für alle, die sagen, dass jemand, wenn er krank ist, gesündigt hat, oder? Jesus sagt, weder er hat gesündigt noch, das ist keine Strafe. Wir kommen später in der letzten Predigtreihe. Was für einen Sinn macht Leid und Krankheit eigentlich? Nicht jetzt, später. Ich will euch nur beweisen, dass die Bibel sagt, nicht jede Krankheit ist davon hergekommen, weil Menschen gesündigt haben. Bei diesem hier ist es nicht der Fall. Manche Eltern denken so. Ich muss auch an Eltern denken. Und die gibt es auch in unserer Gemeinde, die Kinder haben, die krank sind und nicht nur einen Schnupfen haben. Ich muss an mein Bruder Hugo immer denken und an dich, Jennifer. Das ist alles nicht leicht. Es ist alles nicht leicht. Und man stellt sich dann die Fragen. Ich kann mich da so gut reinversetzen. Wisst ihr, als mein Junge mal diese Beinkrankheit hatte, da wo er sich das da die Wachstumsfuge gebrochen hat, und der Arzt sagte, es kann sein, dass dieses Bein nicht mehr funktioniert. Und da habe ich in einem Bild mein Junge gesehen, irgendwo in der Schule oder alle spielen und laufen und er kann nicht mitmachen. Da bin ich im Krankenhaus 1000 Jahre älter geworden, glaube ich. Ich habe gesagt, Herr, ich tue immer jeden Tag von hier bis nach Kanada auf den Knien rutschen und nur jeden Tag fresse ich Blätter, aber das bitte nicht. Simon, und dann wird einem das bewusst und dann stellt man sich manchmal die Frage, bei mir hat Gott Gnade geschenkt. Er macht Sport und ist fit und springt rum wie ein Flummi. Ich bin mir davon überzeugt, auch so Geschwister wie Janetta und Hugo, die haben gebetet und den Himmel erklommen und manches wird nicht besser. Manches wird dann wieder besser, manches nicht so. Und da kann man verzweifeln. Geschwister, ich möchte euch das so geben. Lasst euch das nicht einreden, dass Gott euch strafen will. Nein, er liebt euch. Warum er manches zulässt und manches nicht zulässt, Janetta, da wirst weder du, noch Hugo, noch ich, noch irgendein Mensch auf diese Erde eine Antwort finden. Aber wir wollen das annehmen und sagen, Herr, hilf dabei. Und es wird der Tag kommen, das möchte ich euch auch so heute mitgeben, da werde ich erst im dritten Teil kommen, da werden alle Krankheiten weg sein. Und auf diesen Tag freue ich mich. Da werde ich richtig ausholen. Im dritten Teil, da werde ich predigen über den Himmel, da fliegen hier die Balken. Der Himmel ist so herrlich, auf uns kommen Sachen zu, Leute, da lohnt sich alles. Ja, Johannes Evangelium Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Noch eine wichtige Bibelstelle ist 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Es geht um Paulus. Er hat große Offenbarung von Gott bekommen. Und dann sagt er, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Und ich habe 3-mal gebeten, Herr, nimm es doch bitte. Und Gott sagt, nein, damit du dich nicht überhebst, werde ich dir das nicht wegnehmen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hat hier eine Krankheit, auferlegt von Gott bekommen. Hat er gesündigt? Nein. Warum hat er die bekommen? Damit er sich nicht überhebt. Ich sage euch jetzt etwas. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin Gott dankbar, dass ich so eine Ernährungskrankheit habe. Und auf der einen Seite bin ich ihm doch dankbar. Wisst ihr warum? Für mich ist in meinem Dienst nichts mehr selbstverständlich. Wenn ich ins Gefängnis hinfahre, dann bin ich manchmal müde. Ja, die Müdigkeit ist für mich überhaupt kein Problem. Aber diese Schmerzen, die man manchmal hat und dieses Unangenehme. Manchmal sind Strecken von 5 Kilometern für mich eine Herausforderung, wenn ich mich nicht gut fühle. Und da muss ich beten. Ich habe gestern gedacht, dass ich die Predigtreihe heute nicht halten kann. Weil es mir gestern Abend richtig schlecht ging und heute Morgen auch richtig schlecht ging. Und dann muss man abhängig werden von Gott. Dann kann man sagen, Herr, ich würde so gern predigen, ich liebe das. Ich liebe dein Wort und das war zu, aber wenn du mir nicht hilfst, schaffe ich es nicht. Dann wird man abhängig. Ich bin durch meine Krankheit abhängiger geworden von Gott. Und das möchte ich nicht missen. Die Symptome schon, aber die abhängig, und das geht nicht. Wisst ihr, das ist so, wie bei Paulus. Da habe ich gesagt, Gott, dann ist es so. Angelo ärgert mich immer, er sagt, Mensch Christian, du mit deiner Laktoseintoleranz, im neuen Himmel, im neuen Kanaan, da wird Milch und Honig fließen. Milch kannst du nicht genießen. Da sage ich manchmal, oh, du hast die Rechnung ohne Gott gemacht. Der hat auch an mich gedacht, die ist laktosefrei. Also, das ist etwas, wo wir hören, wo die Bibel sagt, hier ist jemand krank und er ist nicht in Sünde gefallen. Und dann ein Paradebeispiel für uns alle ist Hiob. Gott sagt über Hiob, es ist keiner, der rechtschaffen und so gläubig ist wie dieser Mann. Und dann kommt der Satan und dann sagt er, ja, den geht's ja auch gut. Und dann nimmt, Gott lässt es zu. Dann nimmt der Hiob alles weg. Der Satan nimmt den Hiob alles weg. An einem Tag sterben seine ganzen Kinder. Das würde für mich schon, glaube ich, lang von Gott abzuhauen. Dann nimmt er ihnen alles Materielle weg. Was macht dieser Hiob? Er geht in Gebet und sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Da habe ich mir gesagt, lieber Herr, was ist denn das für ein Mann? Ist das überhaupt ein Mensch? Hiob, hallo, darf ich dich mal anfassen? Bist du auf dieser Welt? Du bist wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Und dann legt der Herr noch einen drauf. In Kapitel 2 kommt der Satan schon wieder dahin. Ja, das ist alles materiell, aber lass dich mal, wenn ich ihn krank mache. Und Satan, und Gott sagt, ja, mach. Und dann wird dieser arme Mann krank. Mit Tonscherben schärbt er sich, leprakrank, aussätzig, fürchterlich, eine ganz schlimme Krankheit. Und alle tun sich von ihm verabschieden. Und dieser arme Mann liegt in seinen Haufen Elend dort. Dann kommen 3 Freunde. Das Beste von denen ist, dass sie die erste Woche geschwiegen haben. Und das Schlimmste ist, dass sie anfangen, ihren Mund aufzutun. Und dann schwingen sie fromme Reden. Mensch, das ist doch ganz klar, du musst doch gesündigt haben. Gott kann. Und Hiob sagt, nein, ich hab nicht, ich lebe wirklich mit Gott. Und das Schlimme in diesem Ganzen ist, dass Hiob das Gespräch im Himmel nicht mitgekriegt hat. Denn Gott hat selbst gesagt, er ist rechtschaffen. Der Hiob ist fast wahnsinnig geworden. Und seine Freunde, das waren die Schlauen, wie wir es oft sind. Na, du musst doch was angestellt haben. Da muss doch irgendwas passiert sein. Und Hiob sagt, nein. 37 Kapitel geht es so. Und dann kommt Hiob in einer tiefen, dunklen Situation, wo er sagt, verflucht ist der Tag, wo ich auf dieser Welt kam. Was? Hiob, Gott hat dich geschaffen. Verflucht ist der Tag, an dem er da war. Wo bist du überhaupt? Dieser Mann ist am Boden. Und kein Ton von Gott, wo er sagt, also Hiob, so sprichst du mit mir nicht. Zeig mir mal den Vers, der da steht. Ich habe das Buch Hiob schon so oft gelesen, den wirst du nie finden. Und dann kommt Kapitel 38. Das möchte ich auch mal auslegen, Hiob, das ist einer meiner Lieblingsbücher geworden. Dann kommt Kapitel 38 und da sagt Gott, rüste dich wie ein Mann, jetzt rede ich mal. Und jetzt denkt Hiob, jetzt werden meine Fragen beantwortet. Meine Kinder sind tot, meine Frau ist weg, mein Reichtum, alles ist weg, du hast mir alles genommen. Die Frommen reden hier von morgens bis abends, machen die mich fertig. Ich habe doch nichts getan gegen dir. Rede Gott. Und dann sagt Gott, hier bin ich. Jetzt rede ich. Und wir hätten doch jetzt alle erwartet, dass Gott sagt, warum er das gemacht hat. Kein Wort in der Bibel davon. Gott hält 2 Reden. Und was macht er in den Reden? Er redet über die Schöpfung. Wo warst du, als ich Sonne, Mond und Erde und alles das geschaffen habe? Wo warst du? Hiob, antwortet er und er schweigt. Gott offenbart sich ihnen in seiner ganzen Größe. Und Hiob wird immer kleiner. Kurze Unterbrechung. Hiob, hast du was zu sagen? Herr, bitte nicht, rede weiter. Nochmal greift Gott ein. Und dann kommt das Kapitel 42. Da sagt Hiob, Herr, ich verwerfe mein Geschwätz. Ich habe immer vom Hörensagen von dir, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und dann sagt Gott, keiner von euch hat so geredet über mich wie mein Freund Hiob. Er hat wahr geredet, ihr nicht. Jetzt, nach 42 Kapiteln, stellt Gott endlich klar, dass Hiob recht hatte. Können wir uns vorstellen, wie er sich gefühlt hat, als seine Freunde kamen und sagten, du, ich habe eben gerade mit Gott gesprochen, der hat mir das gerade gesagt. Du hast recht gehabt. Und dann sagt Gott, geh zu meinem Diener Hiob und opfert mir. Er soll für euch beten. Und dann steht in der Bibel, und als Hiob für seine Freunde in Fürbitte eintrat, da segnete Gott. Für die hätte ich bestimmt viel Bitte getan. Bist du so schon am Boden, deine Kinder? Stellt euch das mal, wir müssen die Bibel mal so nicht immer so lesen. Hiob war einer, der hat mal vor 3000 Jahren gelebt. Nein, ich habe mich so reinversetzt. Ich wäre jetzt Hiob. Wenn meine Kinder mir genommen werden, ich glaube, ich würde mein Leben nicht mehr glücklich werden. Das weg, meine Frau weg. Alles, was ich besitzen würde, wäre weg. Ich wäre krank, elendig, unheilbar. Und dann kommen noch drei kluge Geschwister. Die Gemeinde sage ich lieber nicht. Und predigen mich voll von früh bis abends, was für ein schlechter Mensch ich bin. Und dann muss ich 38 Kapitel und 39, 40, 41 Kapitel und dann erst im 42. Kapitel. Dann stellt sich Gott erst zu mir. Ich hätte einen Kalaschnikow genommen und hätte die Brüder erschossen wahrscheinlich. Und hier merken wir, das ist das, was Leid im letzten Endes bewirkt, was Gott in der Vorsehung sieht. Dieses Leid hat ihn nicht verbittert gemacht, sondern hat ihn noch hingegeben gemacht. Und dann steht in der Bibel, und Gott segnete Hiob auf das Doppelte. Und das passiert oft in unserem Leben. Ich möchte das nicht vorwegnehmen. Aber wenn wir in dem Leid aushalten und in der Krankheit, dann gehen wir danach als andere Menschen in den Tag, oder? Wenn wir dranbleiben, wir können uns hinschmeißen, wir können manchmal weinen und Gott nicht mehr verstehen. Aber wenn diese Zeit wieder vorbei ist, auch ihr als Ehepartner, ihr wisst es, wenn man so kämpft, wenn man angefochten wird, wenn man denkt, jetzt ist alles zu Ende, wie unsere Lieschen uns letztes Mal so eindringlich gesagt hat. Wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt geht's nicht mehr, und auch Daniel, ne, das Zeugnis. Und wenn man dann merkt, dass Gott einen doch dadurch bringt, dann ist man doch ein anderes Verhältnis zu ihm, oder? Und da müssen wir ehrlich sein. Durch diese Täler wollen wir alle nicht, ich auch nicht. Durch diese Krankheit, Not und das Elend und dieses, da möchte ich nicht durch. Aber den Segen schon. Aber das eine gibt es unter dem anderen nicht. Und das weiß Gott. Und das Letzte, was ich uns sagen will, Krankheiten, gab es Krankheiten im Alten und Neuen Testament? Ja, ohne Ende. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde darüber reden, das tue ich nicht, weil ich nur noch 5 Minuten Zeit habe. Im Alten Testament erfahren wir im 1. Mose Kapitel 27, Vers 1 über Isaak, dass er Augenprobleme hatte. Er konnte schlecht sehen. Hat er gesündigt da? Nein. Jakob, 1. Mose Kapitel 32, Vers 32, hat ein Hüftproblem gehabt. Er hat einen Schlag gegen die Hüfte bekommen vom Engel, der mit ihm rang. Und wir lesen nie wieder in der Bibel, dass er gesund wurde. Es war ein Mann, der musste auch mit einer Behinderung leben. Mephibosheth in 2. Samuel Kapitel 4 hatte lahme Füße, konnte nicht gehen. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass er irgendwas angestellt hat. Und wisst ihr, was für ein Segen das ist, wenn man gehen darf? Wisst ihr, was für ein Segen das ist? Dieser Mephibosheth hat das so nie erfahren dürfen. Von Elisa lesen wir, dass er krank wurde. 2. König Kapitel 13, Vers 14. Vom König Ahasja, 2. König Kapitel 1. Und verschiedene Krankheiten in Jesaja Kapitel 1, Vers 5 und 6. Und dort werden Krankheiten genannt in Jesaja. Das ist die einzige Stelle, die dann Unterschied ist. Weil Schuld da ist. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kaputt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihnen. Wunden und Striemen mit frischen Schlägen. Und das ist auch, das nennt die Bibel uns. Ich habe uns das gesagt, nicht jede Krankheit, wenn man krank ist, führt von Sünde her. Aber die Bibel sagt uns, dass es auch Sünde, dass Sünde Krankheit verursachen kann. Leute, und da können wir doch ein Lied von singen, oder? Wisst ihr, dass die meisten Menschen, die krank sind in unserer heutigen Zeit, psychisch krank sind? Und ich sage euch was, seelische Krankheiten sind oft viel schlimmer als körperliche Krankheiten. Ja, auch das. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Körperliche Krankheiten, da haben wir in dieser Gesellschaft ein offenes Ohr. Wenn ich einen Herzinfarkt hatte, guckt mich keiner dumm an, wenn ich zum guten Herzspezialisten gehe. Aber wenn ich einen Nervenzusammenbruch habe und ich lande beim Nervenarzt oder beim Psychologe, dann werde ich abgestempelt. Ja, ja, Christian, alles gut. Oder? Wir haben ein Problem. Wir als Gläubige auch. Wenn jemand krank ist, dann fahren wir ihn zu den besten Arzt, den es gibt, zurecht. Wenn jemand seelisch krank ist, dann wollen wir ihn abspeisen. Auch wir müssen mal für ihn beten. Weißt du, wenn jemand wirklich eine schwere Depression hat, da kann man nicht mit guten Worten da irgendwie jetzt den in 2 Tagen wieder rausholen. Leute, die so reden, die haben noch nie eine Depression gehabt. Und manche Sachen, auch psychische Sachen, die trägt man sein Leben lang. Mare pure Menschen zum Beispiel, das ist mir neu bewusst geworden. Warum haben viele so auch mal gerne eingetrunken? Weil das vielleicht in unser Naturell ist? Ja, das mag sein, aber ich glaube nicht nur. Ich glaube, dass viele vergessen wollten. Ich habe mit fast allen Überlebenden gesprochen, die es in Hamburg gab, wo ich beim Rutger da 2 Jahre war. Und ich sage euch jetzt etwas. Ich habe fast meinen Glauben verloren an Gott. Ich musste mir Sachen anhören, was diese Leute erlebt haben, wo ich nach Hause gefahren bin und gesagt habe, Herr, ich glaube gar nicht, dass es dich gibt. Das kannst du doch nicht zulassen. Das kannst du doch weg. Ich weiß noch damals mit Sigmund Gorkutaubi, der hat mir Sachen auch erzählt. Da bin ich fast zusammengebrochen. Und ich glaube, dass diese seelischen Nöten ganz, ganz viel Probleme machen. Im Alten Testament ist es so. Und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 3, da ist einer aussätzig. Das ist die sogenannte Leprakrankheit gewesen. Die war damals unheilbar. Auch ein Bild für die Sünde in der Bibel. Aber auch dort einfach eine Krankheit. Oder wir lesen in Markus Kapitel 8, ab Vers 22, dass jemand blind war. Oder wir lesen in Markus Kapitel 2, Vers 5, dass jemand gelähmt war. Oder in Lukas Kapitel 13 lesen wir, dass eine Frau rückenkrank war. Und das letzte, der Diener des Hauptmann in Matthäus 8. Also die Bibel ist voll davon. Und Jesus haben sie ja alle belagert, weil er auch geheilt hat. Das ist das nächste Mal dran. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen beim ersten Teil. Wir haben heute etwas gehört über die Wurzel aller Krankheit, des Todes und des Leids. Wir haben heute gehört, dass letztendlich das Böse, Satan und die Dämonen das mitbewirkt haben. Die schlimmste Katastrophe, die es überhaupt gab, ist immer noch der Sündenfall und wird da immer bleiben. Und wir haben gehört, dass zu jedem Menschen diese Sünde durchgedrungen ist, laut Römer 5,12. Wir haben aber auch gehört, dass nicht jeder, der besonders krank ist, auch irgendwo besonders gesündigt hat. Und wir haben gemerkt, dass auch gesegnete Männer im Alten und Neuen Testament auch krank wurden. Wir haben Paulus Beispiel gehört, Timotheus hat auch ein Problem immer gehabt mit seiner Gesundheit. Hat er gesündigt? Nein. Das ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Das nächste Mal, so Gott will, kommen wir dann zum zweiten Teil. Da werde ich uns vom Wort erklären, was Heilung bedeutet. Das hebräische Wort für Heilung. Die Heilung im Alten und Neuen Testament. Ich werde euch zeigen, wie es in der Bibel viele Stellen gibt, wo Satan Gott nachahmt und wo wir auch heute aufpassen müssen, dass wir nicht alles, was Medikament ist oder alles, was ein angeblichen Heiler ist vom Herrn, auch ein Heiler vom Herrn ist. Es gibt viele Medikamente, die dunkle Hintergründe haben. Und ich werde uns vom Wort mal zeigen, was in Jesaja 53 ist. Das missbrauchen viele Leute. Das aber beim nächsten Mal. Amen.